Kommen wir zum Vortrag. Also präoperative Evaluierung. Die präoperative Evaluierung ist ein fixer Bestandteil des perioperativen Managements, der perioperativen Behandlung. Und es war 1977 bereits, dass Professor Meyerhofer gesagt hat, wann die Schmerzausschaltung begonnen werden kann und damit auch, ob die Schmerzausschaltung, die Narkose überhaupt begonnen werden kann. Und welche Art der Narkose gegeben werden soll, das liegt in der Kompetenz des Anästhesisten. Und es war 1978, dass ich das gelesen habe und dieser Satz und dieser Zugang hat mir sehr gut gefallen. Der Gedanke, dass ein Arzt den Patienten vor der Operation sieht, ihn dann während der Operation begleitet und nach der Operation auf der Intensivstation oder im Aufwachraum weiter betreut, das hat mir sehr gut gefallen und dieser Gedanke hat auch die Entscheidung, Anästhesist zu werden, mitgeholfen. Die Realität ist natürlich ein bisschen anders. Die war damals ein bisschen anders und ist heute ein bisschen anders. Das Idealbild, dass also derselbe Anästhesist den Patienten vorher sieht und dann während der Operation betreut, das ist nur sehr selten. Ich würde fast sagen, nur die Ausnahme. Was uns aber früher als junge Anästhesisten doch, was wir uns doch mehr gewünscht hätten, dass wir schon vor der Operation den Patienten sehen und dass wir zumindest auch ein Mitspracherecht haben und nicht eigentlich die Entscheidung mehr oder weniger schon vorgelegt bekommen. Und wir haben, glaube ich, immer ein bisschen ein schizophrenes Verhältnis zur der Freigabe, der internen Freigabe, wie sie hieß, gehabt. Auf der einen Seite waren wir froh, dass wir einen schönen Befund hatten, dass wir wussten, der Patient ist gesund, beziehungsweise dass wir wussten, worauf wir achten müssen. Auf der anderen Seite haben wir gedacht, wir müssen das eigentlich selber machen. Wir sind eigentlich diejenigen, die zuständig sind. Und hatten wir aber keine Freigabe, dann haben wir es auch nicht gemacht, dann haben wir gerufen, es gibt keine Freigabe, der Patient muss abgesetzt werden. Das war alles nicht immer ganz klar, wie es so heißt, diese Unklarheit. Und es gab eben da ein paar Unklarheiten und so, auch wie ich ein junger Arzt war, im Turnus, war ein paar Wochen auf der Internen, wurde ich auch in die Ambulanz geschickt und machte dann dort die interne Freigabe. Mit EKG habe ich natürlich angeordnet und Röntgen und großes Labor etc. Aber ich habe es dann gemacht und wie ich dann Facharzt war, durfte ich das nicht mehr. Und wie ich dann als Facharzt auch Privatnarkosen gemacht habe, da war natürlich auch alles wieder ganz anders. Da war wichtig, dass der OP-Termin eingehalten wird, egal ob es jetzt vorher Befunde gibt oder nicht. Und da kann ich mich auch erinnern an Fälle, eben, dass der Patient schon am OP-Tisch gelegen ist und ich schon die Pentotalspritze, war das damals, in der Hand hatte. Und dann kam doch schnell der Internist hineingelaufen, so mit der Haube, gerade so ein bisschen wegflatternd, hat das Stethoskop gezückt, auf den Patienten gehalten und mich dann eben angeschaut und gesagt hat, Sie können jetzt narkotisieren und ich habe das Pento gespritzt und so ging das eben dahin. Ich will mich jetzt nicht lustig machen über die interne Freigabe, also die war sicher sehr wichtig und sie gab dem Patienten die Chance, eine gesunden Untersuchung auch zu machen. Also jeder Patient konnte sozusagen mit einer Operation eine gesunden Untersuchung haben. Das Problem war natürlich, dass diese Untersuchung immer mit Röntgen, mit EKG, mit Labor teuer war und letztendlich haben sich doch auch Untersuchungen, hat man doch auch in Untersuchungen gesehen, dass diese Untersuchung für das Outcome des operativen Patienten nicht so viel Aussage hat. Und auch eben aus daher konnte letztendlich unsere Gesellschaft dann die Chance, eigene Richtlinien zu machen zur präoperativen Patientenevaluierung. Das war 2008. Es kam eben 2008 zur ersten Fassung dieser Leitlinien. Die mit dem Ziel der Standardisierung und Harmonisierung der präoperativen Patientenabklärung an den österreichischen Anästhesieabteilungen. Diese EUGAR-Empfehlung wurde dann in einer Pilotstudie im Bundesland Salzburg getestet und letztendlich kam sie 2010 als EUGAR-Empfehlung von der Bundesgesundheitskommission als medizinische Quellleitlinie, der Bundesqualitätsleitlinie für die präoperative Diagnostik definiert. Das war für unser Fach ein ungeheurer Schritt. Wir sind ein junges Fach und wir kämpfen immer um Anerkennung und jetzt hatten wir eben von unserer Gesellschaft sozusagen das Recht der präoperativen Patientenevaluierung und wir haben auch dazu die Leitlinien herausgegeben. Es ging natürlich nicht nur um unser Ego, um unsere Befindlichkeit. Ziel war natürlich die Optimierung der Versorgung der Patienten vor geplanten Operationen. Trotzdem waren wir stolz, dass auf der Website des Bundesministeriums für Gesundheit ganz klar angeführt ist, dass wir, die Anästhesisten, zuständig sind für die Patientenaufklärung, die Risikostratifizierung und die Operationsfreigabe. Ganz kurz nur, Guidelines wissen wir alle, was sie sind. Es ist eben der Konsens multidisziplinärer Expertengruppen zu bestimmten Vorgehensweisen unter Berücksichtigung der besten verfügbaren Evidenz. Evidenz, das heißt, dass im Hintergrund jetzt wissenschaftliche Studien stehen, kontrollierte prospektive Studien in guten Journals. Darauf gehe ich jetzt nicht ein, das wird der Primarius Fritsche wird zur Evidenz was sagen. Und noch einmal, es wurde eh schon erwähnt, der Primarius Fritsche ist ja hier federführend bei diesen Leitlinien. Er ist sozusagen einer der Gründungsväter, so jung und schon Gründungsvater. Ich darf Ihnen dann diese Leitlinie ganz kurz präsentieren. Wir haben hier verschiedene Kernaussagen. Die erste Kernaussage ist, dass wir die Operationen eben in leicht und schwer unterscheiden. Es ist ja einleuchtend, dass man auch für eine Hammerzehe eben nicht das volle Programm braucht, das man für einen aortokoronaren Bypass braucht. Die Unterscheidung ist hier im Wesentlichen aufgrund von Eröffnung von Körperhöhlen beziehungsweise auch aufgrund der Zeit. Für meinen Bereich, also zum Beispiel ist die primäre Hüftprothese beziehungsweise die primäre Knieprothese ist eine leichte Operation, die Revisionsoperation läuft dann bei uns schon als schwere Operation. Die zweite Kernaussage ist, dass die standardisierte Erhebung der Anamnese und der klinischen Untersuchung sind die zwei wesentlichen Bausteine. Wir bekommen dann noch zwei Bausteine dazu, aber die Basis ist eben die Anamnese und die klinische Untersuchung. Wenn diese zwei Dinge in Ordnung sind und es handelt sich um eine kleine Operation, dann braucht der Patient an sich nichts mehr. Das ist die Kernaussage 3, also bei unauffälligem Ergebnis von Anamnese und klinischer Untersuchung und einem leichten Eingriff brauchen wir in der Regel keine weiterführenden präoperativen Tests. Kernaussage 4, wenn wir hier doch etwas finden bei pathologischen Ergebnissen, dann werden wir weitersuchen. Dann brauchen wir weiterführende diagnostische Abklärung. Die dritte Säule neben Anamnese und klinische Untersuchung ist eben die Abschätzung der Belastbarkeit. Wir verwenden hier im Wesentlichen die sogenannten METs, also Metabolic Equivalent Thresholds. Klingt toll, ist im Wesentlichen dass man sagt, wenn jemand 2-3 Stockwerke hinaufsteigen kann, ohne dass ihm die Luft ausgeht und er stehen bleiben muss, dann ist er für den Großteil der Operationen geeignet. Es gibt ja ein sehr nettes Bild, habe ich unlängst gesehen, wo drauf steht, Tagesklinik befindet sich im 4. Stock, es gibt keinen Lift. Wenn Sie es nicht hinaufschaffen, sind Sie auch nicht für uns geeignet. Wenn ich natürlich etwas finde, dann brauche ich eine weiterführende Diagnostik. Das sind so die klassischen Dinge, beziehungsweise gibt es diesen Cardiac Risk Index, das kann ich dann noch zusammenzählen und dann habe ich einen Lee-Index von größer 2, kleiner 2. Weiterführende Diagnostik ist auch klar, im Wesentlichen EKG, Thorax-Röntgen, Belastungs-EKG, Echokardiographie. Und dann gibt es so einen Algorithmus, wo ich dann unterscheide zwischen schweren Eingriff, leichten Eingriff und je nach Risikofaktoren die weiterführende Diagnostik, wobei die weiterführende Diagnostik immer auch in eine Optimierung des Patienten münden sollte. Da werden wir dann auch noch vom Primarius Crea das erfahren, aber zum Beispiel eben bei koronarer Herzkrankheit in der Beta-Blocker-Therapie oder auch einen Stent, Herzinsuffizienz mit einer ACE-Therapie. Das Labor spielt natürlich immer eine Rolle. Wir haben gesagt, wenn wir kleinen Eingriff haben, unauffällige Anamnese, brauchen wir es nicht. Bei größeren Eingriffen bzw. bei Befunden, pathologischen Befunden, werden wir natürlich auch das Labor dazu holen. Ganz wichtig ist auch die Blutungsanamnese. Das heißt, es ist eine standardisierte Anamnese mit Hilfe eines klar strukturierten Fragebogens. Ist diese Blutungsanamnese unauffällig, dann brauche ich auch keine Gerinnungsdiagnostik. Ist sie pathologisch, werde ich da weiter marschieren. Ein Punkt, der auch beschrieben ist in dieser Quellleitlinie, ist die Dauermedikation in der perioperativen Phase. Im Wesentlichen wird man die Blutdruckmedikamente weitergeben, also Beta-Blocker wird man weitergeben, ACE-Hämmer, wenn sie für den Blutdruck sind, auch wenn sie für die Herzinsuffizienz sind, kann man überlegen, ob man sie absetzt, weil man dann doch ordentliche Blutdruckabfälle in der Narkose bekommen kann. Ebenfalls die NOACs sind immer wieder eine wichtige Sache. Auch hier wird bereits unterschieden zwischen großen Eingriff, kleinen Eingriff und dann eben entsprechend der Halbwertszeit werden sie abgesetzt. Wir haben eben diese drei Säulen. Wir haben die Anamnese und wir haben die klinische Untersuchung, wir haben die Belastbarkeit und die vierte Säule ist das Herausfinden von Risikopatienten, von verschiedenen Risikogruppen. Und für uns natürlich interessant ist die Risikogruppe des schwierigen Atemwegs. Wir werden fragen, ob es schon früher mal Probleme gegeben hat in der Narkose. Vielleicht gibt es sogar einen Anästhesiepass. Interessant ist auch immer, ob der Patient schnarcht, Atemnot bei Belastung hat, Schwierigkeiten mit der Halswirbelsäule hat. Bei der klinischen Untersuchung ist eine der wesentlichen Punkte diese Malampati-Untersuchung. Das heißt, ob man jetzt die Uvula bei weit offenem Mund und herausgestreckter Zunge sieht, ist der Malampati unter 2 oder über 2. Über 2 könnte es dann bei der Intubation Probleme geben. Wenn wir so einen Risikopatienten haben, gibt es auch ganz klare Leitlinien, was zu tun ist. Wir werden ihn vielleicht auf eine Regionalanästhesie umpolen können. Wir werden uns alle unsere Geräte schon herrichten. Es gibt ja jetzt sehr viele Hilfsmitteln, das Videolaryngoskop, Fastrach und so weiter, bis hin zur Fieberoptik. Und wenn wir glauben, wir erwarten Schwierigkeiten bei der Intubation und auch bei der Beatmung, dann werden wir vielleicht sogar eine Wachintubation in Erwägung ziehen. Als letztes noch zwei Risikogruppen, die auch immer mehr in den Fokus kommen. Das eine ist der chronische Schmerzpatient und das andere ist aber der Patient, wo wir eine kognitive Störung erwarten, befürchten oder verhindern wollen. Diese Patientengruppe nimmt immer mehr zu, ganz allein, weil wir immer in höhere Altersgruppen narkotisieren. Auch hier gibt es die klassischen Fragen. Höheres Lebensalter, Alkoholabusus ist schlecht, Benzodiazepineinnahme ist schlecht. Eine ganz wichtige Frage ist, hat der Patient Schwierigkeiten beim Ausüben der Aktivität des täglichen Lebens? Wenn wir diese Gruppen herausfinden, gibt es dann auch Richtlinien, was wir mit ihnen zu tun haben. Wir messen dann die Narkosetiefe. Wir empfehlen im Zweifelsfall eine Regionalanästhesie. Es gibt dann richtige Trainingspakete, um eben diese kognitive Reserve zu stärken. Die sind aber nur kurzfristig, sonst würde ich sie auch machen. Wichtig ist die Verbesserung der Kommunikation, das heißt also dem Patienten das Hörgerät lassen, so lang wie möglich, die Brille lassen, so lang wie möglich und im optimalen Fall sogar eine perioperative Begleitung organisieren. Das heißt, jemand, der vor der Operation sich schon ein bisschen anfreundet und dann bei der Operation dabei ist und ihn sozusagen begleitet. Ich erinnere mich noch gut, ich habe einen meiner sehr bekannten Neurologen narkotisiert, der also überhaupt keine Narkose wollte, der gemeint hat, das ist alles Gift, nur das nicht. Und wir haben eben dann eine Epidurale gemacht und er hat sich dazu aber dann einen Studenten organisiert und der saß dann neben ihm und hat ihm vorgelesen während der Operation. Das war irgendwie ein sehr einprägsames Bild für mich. Ja. Damit bedanke ich mich vielmals für die Aufmerksamkeit und stehe dann, glaube ich, gemeinsam für Fragen zur Verfügung. Danke vielmals.